Jede Predigt beginne ich mit dem gleichen Einstieg. Ich bin es gewohnt, vor jungen Menschen zu sprechen, häufig vor Jugendlichen, und habe deshalb eine Redegeschwindigkeit, die manchmal über der Verständlichkeitsgrenze liegt. Wenn ich zu schnell werden sollte, ich bemühe mich natürlich, möglichst langsam zu sprechen, dann kurz mit der Hand aufzeigen und ich werde automatisch langsamer. Eben im Haus Jona habe ich schon darauf hingewiesen. Vor wenigen Wochen hatte ich das erste Mal, dass sich tatsächlich jemand gemeldet hat. Ausgerechnet an der Stelle, an der ich dachte, ich sei schon sehr langsam. Aber Sie können davon Gebrauch machen. Ich werde das hoffentlich mitbekommen. Sie wissen es, ich weiß es. Zu jeder Ausbildung gehört eine Phase der Praxis und eine Phase der Theorie. Das ist heute so. Das war auch schon zur Zeit der Jünger so. Die Jünger machten bei Jesus eine Ausbildung mit. Es gab Zeiten der Praxis, in der sie mit Jesus unterwegs waren, vieles dazulernten. Und dann gab es eine Zeit der Theorie, in der sie auch noch mit Wissen nicht belastet wurden, bereichert wurden. Um so einen Text geht es in der heutigen Predigt. Es ist ein Teil aus der Bergpredigt, die Jesus für seine Jünger gehalten hat, um ihnen einiges zu sagen, was Christsein ausmacht, wie man als Christ sein Leben führen kann und soll, steht in Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Für die Konfirmanden nochmal Matthäus 5, Vers 38 bis 48. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber heiße euch nicht, gegen jemanden aufzustehen, der euch ein Unrecht tut, im Gegenteil. Wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann lass ihn doch auch auf die linke Wange schlagen. Wenn jemand dich auf dein Hemd verklagen will, dann überlass ihm auch deinen Mantel. Und wenn ein Soldat dich zwingt, sein Gepäck eine Meile zu tragen, trag es zwei. Wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, leih es ihm. Ihr habt gehört, dass unseren Vätern gesagt wurde, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Betet für die, die euch verfolgen. Dann werdet ihr Kinder eures Vaters im Himmel werden. Denn er lässt seine Sonne scheinen auf gute und böse Menschen gleichermaßen. Und er schickt Regen dem Gerechten und dem Ungerechten. Welchen Lohn habt ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Schließlich tun das doch sogar die Zöllner. Und wenn ihr nur zu euren Freunden freundlich seid, tut ihr damit etwas Außergewöhnliches? Selbst die Heiden tun das. Deshalb seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Als Kinder waren wir von dem Predigttext begeistert. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, so halte auch die linke hin. Ich weiß noch, wie wir uns regelrecht Schlachten geliefert haben. Jeder versuchte, dem anderen schneller auf die Wange zu schlagen. Man hat dann gesagt, du willst Christ sein, du darfst nicht zurückschlagen, du musst deine andere Wange auch hinhalten. Es gab regelrechte Streitereien, die mit diesem Bibelvers anfingen. Wir haben uns gestritten, heißt es Wange oder heißt es Backe? Und letztendlich haben wir den Text doch nicht verstanden. Es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, für wen ist der heutige Predigttext? Ist er für Kinder? Ich denke, nein. Ist er für Friedensbewegte? Es gab Leute, die gefordert haben, wir müssen die Bergpredigt zu unserem politischen Grundsatzprogramm machen. Ich denke, nein. Jesus spricht zu seinen Jüngern, zu Erwachsenen, zu Menschen, die über einiges an Lebenserfahrung verfügten und verfügen, sofern der Text uns gilt. Er spricht zu Menschen, die bewusst als Christen lebten und leben wollten. Und er spricht zu Menschen, die ihre Rechte einfordern können. Der Text ist keine Bestätigung für solche, die nicht auf ihre Rechte hinweisen können, die wie geschlagene, gebeutelte Menschen durchs Leben gehen, sondern ist für Menschen auch, die von ihrem Recht Gebrauch machen können. Jesus beginnt den heutigen Text mit einem Hinweis auf ein ganz altes Gebot. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein alter Rechtsgrundsatz, der sehr brutal klingt, aber sehr fortschrittlich war. Auge um Auge, Zahn um Zahn, ein Grundsatz, der Selbstjustiz verhinderte, denn ein Richter musste festlegen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, der auch Rache verhinderte. Wenn einem der Zahn ausgeschlagen wurde, durfte also nur der Zahn des anderen entfernt werden und nicht gleich das ganze Gebiss. Es war so, dass man sich aber auch Gedanken machte unter jüdischen Gelehrten, woher wissen wir nicht, dass es ein fauler Zahn war, der ausgeschlagen wurde? Und jetzt sollen wir dem Schläger einen gesunden Zahn entfernen. Das ist ungerecht. Man hat sich dann relativ schnell darauf geeinigt, dass man Geldstrafen zahlt. Das war also ein sehr fortschrittliches Gesetz. Und Jesus weist darauf hin, wir haben hier dieses Gesetz. Jeder von euch darf davon Gebrauch machen. Ihr braucht nur vor Gericht zu ziehen. Aber ich sage euch was Neues. Lasst es sein. Verzichtet drauf. Können sich die Jünger vorstellen? Vor Kraft strotzende junge Männer. Ein forscher Typ wie Petrus. Und er sagt, jetzt soll ich auf mein Recht verzichten? Jesus spricht weiter. Er bringt vier Beispiele aus der Lebenswelt der damaligen Zeit. Und er beginnt mit diesem Satz, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann lass ihn dich auch auf die linke Wange schlagen. Wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, dann lass ihn auch dich auf die linke Wange schlagen. Für Sie eine Übung, nur in Gedanken. Das ist mir wichtig, nur in Gedanken. Versuchen Sie mit der rechten Hand Ihrem Nachbarn auf die rechte Wange zu schlagen. In Gedanken und ganz sanft. Und Sie werden feststellen, dass es sich um einen ganz symbolträchtigen Schlag handelt. Als Rechtshänder muss ich mit der Rückhandseite diesen Schlag vollführen. Handrücken, ein Zeichen für eine tiefe Beleidigung, eine tiefe Kränkung. Und das spricht Jesus wie an. Wie reagieren Sie auf Kränkung, auf Beleidigung? Gleich zurückschlagen und dem anderen zeigen, wo seine Grenzen sind? Jesus weiß, wie wir gerne reagieren würden. Ich weiß nicht, wie Sie persönlich auf Kränkung reagieren, aber oft versucht man dem anderen dann doch wenigstens so ein klein bisschen noch was auszuwischen. Und Jesus sagt dir, nein, lass es sein. Sei bereit, dir auch auf die andere Wange schlagen zu lassen. In die Praxis übersetzt, vielleicht kommt schon heute Nachmittag jemand auf Sie zu und beschimpft Sie. Benutzt irgendwelche Beleidigungen. Jeder kann da die Worte einsetzen, die ihm gefallen oder auch nicht gefallen. Und Sie schießen nicht mit gleichem Kaliber zurück, sondern sagen, es tut mir leid, dass ich Sie so aufgeregt habe, dass Sie so reagieren, dass Sie sich mir gegenüber so verhalten. Der andere kann dann selber überlegen, ob er weiter zuschlägt, weiter kränkt, weiter einen versucht zu verletzen oder ob er einlenkt. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass der Predigttext das zum Ausdruck bringen will. Wenn uns jemand auf die rechte Wange schlägt, uns kränkt, dann ist einfach mal versuchen, nicht zurückzuschlagen. Jesus bringt ein nächstes Beispiel, Vers 40, wenn jemand dich auf dein Hemd verklagen will, dann überlass ihm auch deinen Mantel. Ein Beispiel, das uns relativ fremd ist, wir machen uns nur Gedanken, wie groß muss unser Kleiderschrank sein, dass alles reinpasst. Einige von uns, vielleicht auch alle von uns, lagern gewisse Kleidungsstücke dann noch auf dem Dachboden oder im Keller, weil es einfach im Kleiderschrank keinen Platz mehr gibt. Das ist heute so. Früher war es anders. Dort hatte man nicht so viel Kleidungsgeschäfte, auch nicht so viel Geld. Viele besaßen einige Hemden, das heißt normale Bekleidungsstücke, aber in der Regel nur einen Mantel. Der Mantel war juristisch besonders geschützt. Man konnte einen anderen auf alles verklagen, nur nicht auf die Hergabe seines Mantels. Er war Schutz am Tag vor Unwetter und er war zugleich die Zudecke in der Nacht. Wenn Jesus hier sagt, wenn jemand dich verklagt, du sollst das Hemd hergeben, dann gib ihm auch noch deinen Mantel, dann bedeutet das, gib deinen Schutz auf, deine Sicherheit. ein Beispiel, das schwer auf unsere heutige Zeit zu übertragen ist. Aber auch wir müssen uns fragen, wo hängen wir an Sicherheiten? Wo sind wir bereit, Sicherheiten aufzugeben? Er bringt ein nächstes Beispiel, das unserer Lebenswelt auch recht fern ist. Vers 41, und wenn ein Soldat dich zwingt, sein Gepäck eine Meile zu tragen, dann trage es zwei. Die römischen Besatzer der damaligen Zeit hatten das Recht, die Juden zu Hilfeleistung heranzuziehen. Sie konnten also sagen, junger Mann, junge Frau, dieses Gepäckstück ist mir zu schwer, bitte tragen. Und man hatte keine Wahl, man musste tragen. Sie kennen die Geschichte von der Kreuzigung Jesu. Jesus musste sein Kreuz selber tragen. Er kam an den Punkt, an dem es zu schwer wurde. Und dann haben die römischen Besatzer von diesem Recht Gebrauch gemacht und haben zu einem anderen Mann gesagt, und jetzt trägst du das Kreuz. Der hatte mit der ganzen Kreuzigung nichts zu tun, aber er musste das Kreuz tragen. Um so einen Fall geht es hier in unserem Beispiel. Für uns die Frage der Hilfsbereitschaft. Sind wir bereit, anderen zu helfen, auch wenn es uns Zeit kostet? Wo sind uns Grenzen gesetzt? Wo sind wir bereit, anderen zu helfen? Wo sind wir offen auch für die Nöte der anderen? Man kann ja sagen, um mich herum gibt es keine Nöte, ich muss keinem helfen, und hat seine Scheuklappen auf. Sobald wir diese Scheuklappen wegnehmen, merken wir, dass es genug Anlässe gibt, in denen wir helfen können. Vers 42, wenn jemand dich um etwas bittet, gib es ihm. Wenn jemand etwas von dir borgen möchte, leih es ihm. Ich weiß nicht, welches Verhältnis Sie zum Schenken haben oder zum Leihen haben. Man erwartet in der Regel dann auch wieder das Geliehene zurück. Das war problematisch zu der damaligen Zeit. Es gab eine besondere Einrichtung, die unsere Banken heute in den Ruin treiben würde. Es gab das sogenannte Sabbatjahr. Es kam alle 7 Jahre und in diesem Jahr wurden alle Schulden erlassen. Wenn Sie im 6. Jahr einem anderen 100 Mark geliehen haben, diese Person hat Ihnen nur 50 Mark zurückgegeben und es kam dann das Sabbatjahr, hatten Sie 50 Mark Verlust. Der andere musste es nicht mehr zurückgeben. Sie können sich vorstellen, dass dann einige sich sehr gut überlegten, ob sie im 6. Jahr noch was verliehen haben. Und Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, ich kenne eure Gedanken. Ich weiß, dass euch etwas an Risikofreude fehlt, dass ihr nicht so bereitwillig hergeben wollt. Ich sage euch, leiht trotzdem. Welche Rolle spielt dein Geld in eurem Leben? Das ist die Frage auch, die uns gilt. Welche Rolle spielt Geld in ihrem Leben? Wo ist es uns das Wichtigste? Es gibt Leute, die nur für ihr Geld leben, immer mehr anlegen, sparen, immer mehr verdienen, möglichst nichts ausgeben. Und Jesus sagt hier, was bringt dir dein Geld? Setz es ein, um anderen zu helfen. Anderen zu helfen bedeutet damals nicht nur ein Almosen zu geben. Da sitzt ein Bettler auf der Straße und man schmeißt mal ein 50-Pfennig-Stück rein. Sondern bedeutete, den Mangel des anderen zu beheben. Nicht nur ein Almosen zu geben, den Mangel des anderen zu beheben. Wenn jemand in Konkurs gegangen ist, ihm aufzuhelfen, wieder mit beiden Füßen dazustehen, das ist mehr als das, was wir sonst kennen. Schnell wird auch die Angst vorgeschoben, woher weiß ich, ob er das Geld wirklich braucht oder nur es irgendwie anderweitig ausgeben möchte. Ich denke, dass wir auch da risikofreudig sein sollten. Lieber einmal dem Falschen Geld gegeben, als einmal dem Richtigen nicht. Jesus kennt das Verhalten seiner Jünger. Er hat sie auf die Seite genommen, um sie auf neue Dinge hinzuweisen. Er sagt, hör zu, ich weiß, wie ihr bisher mit Kränkungen umgegangen seid. Denkt über eine Alternative nach. Ich weiß, wie sehr ihr an Sicherheiten gehangen habt oder hängt. Denkt über Alternative nach. Ich kenne eure Hilfsbereitschaft. Versucht euch da zu verbessern. Ich kenne eure Beziehung zum Geld. Auch da macht euch Gedanken. Jesus sagt alles, aber er sagt nicht, warum. Warum sollen wir auf unser Recht verzichten? wo Recht und wo Unrecht ist, entsteht auch leicht Hass. Dass man denkt, oh, dieser Mensch, was er mir angetan hat. Jesus greift das auf. Und er bringt diesen Satz aus dem Alten Testament, liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Liebe den, der dir am nächsten ist, das galt für die Juden, und hasse ruhig deine Feinde, da macht das nicht viel aus. Jesus geht weiter. Er sagt, die Freunde lieben kann jeder. Das ist ein Klacks, das ist diese Liebe, die dem Herzen entspringt. Man denkt, ho, was für ein Mensch. Aber dann gibt es auch Menschen, da sagen wir, ho, was für ein Mensch. Wo sich in uns alles zusammenzieht, wo wir denken, der hat uns Böses getan. Hat uns belogen, hat uns beleidigt, gekränkt, verletzt, hat uns hintergangen. Und haben wir da nicht ein Recht, ihn zu hassen? Jesus sagt, nein. Liebe deine Feinde. Sie können sich vorstellen, wie sicherlich der ein oder andere Jünger zusammengezuckt ist, so wie ich auch erschrocken bin, als ich das wieder so bewusst gelesen habe. Liebe deine Feinde. Warum? Verräter nicht. Liebe deine Feinde. Und er gibt aber einen guten Tipp, wie wir dorthin kommen können, dass wir unsere Feinde lieben. Es gibt ja keinen Hebel an uns, den wir umlegen und sagen, oh, geliebter Feind, du hast mir Böses getan, ich liebe dich, wie ich keinen anderen Menschen geliebt habe. Diesen Schalter haben wir ja nicht. Er sagt, betet für die, die euch verfolgen. Betet für die, die euch verfolgen. Gebet bedeutet, ich trete in Kontakt zu Gott. Sie alle kennen den Satz, schlechter Umgang verdirbt die Sitten. Guter hilft weiter. So ist das mit Gebet. Wenn ich in Kontakt trete zu Gott, wenn Sie in Kontakt treten zu Gott, hat das automatisch Auswirkungen auf Ihr Verhalten, auch auf Ihre Gefühle. Betet für die, die euch verfolgen. Persönlich habe ich vor vielen Jahren Erfahrungen mitgesammelt. Das war noch in der Schule, 11. Klasse. Ich hatte eine Physiklehrerin. Oh, sie mochte mich nicht, ich mochte sie nicht. Man merkte es im Unterricht von ihrer Seite und von meiner Seite. Man merkte es an den Noten von ihrer Seite. Ich durfte keine machen. Es dauerte mehr als ein halbes Jahr, als ich auf die Idee kam, für diese Frau zu beten. Es war für mich immer freitags 4., 5. Stunde, das weiß ich noch. Da habe ich jedes Mal vorher gedacht, oh, wieder dieser Unterricht. Und dann habe ich angefangen zu beten und ich habe gemerkt, wie ich mich verändert habe. Zuerst dachte ich, wofür soll ich denn bei dieser Frau danken? Es gibt viele Menschen, bei denen mir einfällt, wofür ich danken kann, die positive Seiten haben, aber diese arme Frau, die hat leider gar keine gute Seite. Und im Gebet fiel mir auf, sie hat auch gute Seiten. Mein Verhältnis zu ihr, meine Einstellung hat sich geändert, ohne dass wir uns in die Arme fielen. Und ihr Verhalten mir gegenüber hat sich auch verändert. Wo wir unser Verhalten verändern, verändert sich automatisch das Verhalten der anderen. Sie kennen diesen Satz, wie man in den Wald hineinruft, so schallt das zurück. Das trifft sicherlich auch auf diese Anweisung zu, liebe deine Feinde. Jetzt kennen wir im Deutschen nicht diese Unterschiede in Sachen Liebe, die in der Bibel gemacht werden. Wir sagen zu einem Partner, oh, ich liebe dich, ich kann keine Nacht ruhig schlafen. Und wir sagen auch, ich liebe Spaghetti. Wir benutzen immer das gleiche Wort. Im Griechischen gibt es Unterschiede. Und Jesus weiß um diese Unterschiede. Er weiß, die Liebe zu Freunden entspringt unserem Herzen. Da müssen wir uns nicht gerade großartig noch Mühe geben. Und die Liebe zu Feinden entspringt allem nur nicht unserem Herzen. Die Liebe zu unseren Feinden ist Sache unseres Willens. Eine Willensentscheidung. Die Bibel verwendet dort das Wort Agape, vielen bekannt schon, als eine Liebe, die durch nichts zu erschütternd ist, eine nicht durch nichts zu erschütternde Güte, Zuneigung und Wohlwollen. Eine Liebe, wie Gott sie auch walten lässt, das steht hier in unserem Text. Gott macht keinen Unterschied, ob der eine gut oder böse ist, er lässt es für alle regnen, was in dem Text was Positives ist, weil dort noch viel Landwirtschaft betrieben wurde. Er lässt über allen die Sonne scheinen. Er liebt alle Menschen. Und diese Liebe möchte Jesus auch in uns anregen, Warum? Man kann es einfach aus Wohlbefindlichkeitsgründen begründen. Ach ja. Also jedenfalls durch das eigene Befinden begründen. Wenn Sie eine andere Person hassen, und ich denke, jeder von uns hat damit Erfahrung gesammelt, dann wissen Sie, wie das so an einem nagt, wie man nachts da liegt und denkt, hoffentlich kann der andere genauso schlecht schlafen wie ich. Die Tür geht auf, diese Person kommt rein und vorher war man noch locker, entspannt und plötzlich verkrampft man. Hass schadet uns. Er setzt Giftstoffe in unserem Körper frei. Wir machen uns damit fertig. Langfristig. Wir schaden uns selber, wenn Jesus hier fordert, liebe deine Feinde dann auch, um uns Gutes zu tun. Aber das ist nicht der einzige Grund. Vers 45 nennt er das warum? Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Ich kann mir gut vorstellen, dass in Ihnen jetzt die Fragezeichen nach oben schnellen, so wie mir es auch gegangen ist. Was bedeutet der Satz, warum ihr Kinder seid, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel? Man kann es gut nachvollziehen, wenn man Konfirmanden betrachtet oder jüngere Menschen, die sich begeistern für Musikstars, für Sportidole, Filmstars. Da wird alles gemacht, um diesen Leuten ähnlich zu werden. Die tragen Plateauschuhe und schon stellt man auch wie eine Gazelle durchs Land. Man versucht sich ähnlich zu kleiden, dieser Person immer ähnlicher zu werden. Wenn Jesus hier sagt, darum seid Kinder eures Vaters im Himmel, dann bedeutet das, wir sollen uns genauso, wie es uns viele vormachen, bemühen, Gott ähnlicher zu werden. Wie sehr bemühen Sie sich, Gott ähnlich zu werden? Eine Sache, die ich mir oft nicht bewusst mache. Aber in Vers 48 greift Jesus es gleich nochmal auf. Dort heißt es, deshalb seid vollkommen, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Deshalb seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Für Vollkommenheit steht dort das Wort Teleios im Griechischen, kommt vom Wort Telos. Machen wir hier ein Griechischstündchen noch draus. Heißt Ende, Ziel oder Zweck. Ende, Ziel oder Zweck. Zitat, etwas, was dem beabsichtigten Zweck voll entspricht, ist Teleios. Wer also den Zweck erfüllt, um dessen Willen er von Gott erschaffen und geboren wurde, der ist vollkommen. Jeder von uns hat eine Aufgabe, hat einen Zweck, den er erfüllen soll. Und dieses Ziel hat Gott vorgegeben, 1. Mose 1, Vers 26. Dort hat er uns geschaffen zu Ebenbilder Gottes. Zu seinen Ebenbildern hat er uns geschaffen. Wir sollen zu seinen Ebenbildern werden. Das ist unser Ziel. Gott ist Liebe und wir sollen uns nach dieser Liebe ausstrecken, versuchen, diese Liebe zu einem Teil in unserem Leben werden zu lassen. Der Text fordert uns auf, Liebe als Lebensstil zu entdecken, Liebe zur Grundlage unserer zwischenmenschlichen Beziehungen zu machen. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Jesus nimmt seine Jünger beiseite, nimmt Menschen beiseite, die bewusst als Christen leben wollen. Und er sagt ihnen, ich kenne euer Verhalten, ich weiß, was normal ist. Aber macht euch mal Gedanken. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wie du mir, so ich dir. Das soll nicht mehr euer Lebensstil sein. Macht euch Gedanken. Verändert euer Verhalten. Ich habe gesagt, wenn ich mein Verhalten ändere, wird sich automatisch das Verhalten des anderen verändern. Es hat Einfluss darauf. Jesus fordert uns auf, von diesem wie du mir, so ich dir Abstand zu nehmen. Er fordert uns auf, Liebe zu unseren Feinden zu entwickeln. Und ich wünsche Ihnen und wünsche mir, dass wir in dieser Liebe wachsen, die nur Gott schenken kann. Und dass durch diese Liebe unser Leben und das Leben der Menschen in unserem Umfeld verändert wird. Amen.